Ich predigte letzten Sonntag in Lübeck, ja, das gleiche Thema wie heute hier. Letzten Sonntag hatten wir den 11.11. Vielleicht klingelt es bei dem einen und dem anderen schon. Ich predigte in der Zeit, wo es gerade 11.11 Uhr wurde. 11.11., 11.11 Uhr. Jetzt klingelt es fast bei allen. Die fünfte Jahreszeit soll dann angefangen haben. Ich habe es nicht gemerkt, aber soll wohl so sein. Wie läuft sowas ab? Die ganze Karnevalszeit und die Karnevalssitzung. Nun, in der katholischen Kirche ist ja die Fastenzeit kurz vor Ostern eingeplant. Und so möchte man noch kurz davor, vor der Fastenzeit, wo man sich wirklich zusammenreißen muss und wo man wirklich versuchen sollte, schuldlos durch diese Zeit zu gehen und auf bestimmte angenehme Dinge des Lebens zu verzichten, also man fastet dann ja auch in einer gewissen Art und Weise, versucht man noch einmal so richtig einen drauf zu machen. Stellen wir uns mal so eine Karnevalssitzung vor. Da kommen Menschen zusammen aus ganz unterschiedlichen Herkünften, dann sitzen sie in einer Karnevalssitzung und per Knopfdruck, im Bildlichen gesprochen, sind sie auf einmal fröhlich. Sie sind gut drauf. Da wird geschunkelt und gesungen, da ist gute Laune, Voraussetzung. Wenn du da hingehst, musst du ein Lächeln aufsetzen. Wie es dir geht, ist vollkommen egal. Hauptsache, es sieht so aus. Das ist ganz wichtig. Und dann sitzt man zusammen und man schunkelt vor sich hin und singt dann verschiedene Lieder, meistens auch noch irgendwie ziemlich spöttische Lieder. Da heißt es in einem Lied zum Beispiel, wir sind doch alle kleine Sünderlein. Wir sind doch alle kleine Sünderlein. Also Sünde wird verniedlicht, verpackt. Man redet sich das ein, Selbstsuggestion, dass es gar nicht so schlimm ist. Nach dieser Sitzung, nach der Karnevalssitzung, da geht es dann richtig zur Sache. Da fließt Alkohol in Strömen. Ja, man kann sich ja einmal richtig die Kante geben, weil einmal ist ja kein Mal, sagt man. Ja, das sieht Gott aber ganz anders. Aber man denkt, man dürfte einmal richtig zulangen. Da ist Alkohol, da ist Unmoral im Spiel. Ehe für eine Nacht oder ja, man denkt gar nicht an Ehe, man kommt einfach zusammen und wer auch immer mit wem. Ist ja alles nicht so schlimm, denn einmal im Jahr darf man ja richtig närrisch sein, darf man einmal so richtig gut drauf sein. Und falls sich dann bei einem und dem anderen das schlechte Gewissen meldet, kann ja mal passieren, dass einer doch ein wenig dann denkt, ob er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Dann singt man ein Lied von Kurt Fels, in dem es heißt, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das sieht selbst der Petrus ein. Er sagt, ich lass gerne euch rein. Ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Naja, wenn es denn so ist mit der Sünde, dann ist es ja, dann haben wir ja ausgesorgt, dann kann es so schlimm ja nicht sein, ja? Wenn das denn so einfach mit der Sünde ist, kann ja nichts mehr schiefgehen, oder? Andere versuchen anders mit der Sünde umzugehen. Man versucht, Sünde zu enttabuisieren. Man versucht, die Sünde zu relativieren. Also so schlimm ist es nicht. Da gibt es zum Beispiel die Umweltsünden, die uns immer wieder vorgegaukelt werden oder woran wir erinnert werden. Ich weiß nicht, ob du heute mit einem Diesel hier hingekommen bist. Falls ja, ich kann das Wort nicht mehr hören, aber ich will es einfach mal der Gesamtheit erwähnen. Falls du mit einem Diesel hergekommen bist, dann muss ich dir sagen, das war wahrscheinlich eine Umweltsünde, die du begangen hast. Denn wahrscheinlich ist der Diesel nicht so sauber, wie wir jetzt mittlerweile alle wissen, wie er eigentlich sein sollte. Und es ist tatsächlich so, das Hauptargument, das man den Automobilherstellern vorwirft, weil sie also die Euronormen nicht einhalten, ist ja, dass der Kunde scheinbar davon ausging, dass er ein umweltschonendes Fahrzeug gekauft hat, was dann ja gar nicht so war. Also man redet sich ein gutes Gewissen ein und sagt, also ich wollte eigentlich ein schönes Auto haben, ich wollte ein umweltschonendes Auto haben, aber ich kann ja nichts dafür, das sind die anderen, die haben das so gemacht. Da gibt es die Umweltsünden, da gibt es die Verkehrssünder. Es gibt in Flensburg sogar eine Verkehrssünderdatei. Und das ist nicht schlimm, da stehen viele drauf. Da stehen sogar namhafte Leute drauf, die mal zu schnell gefahren sind oder die etwas falsch gemacht haben. Also Verkehrssünder, Datei, man muss nur aufpassen, dass man nicht zu hoch steigt in der Bewertung dort, denn sonst wird man eine Zeit lang vielleicht ohne Führerschein auskommen müssen. Dann gibt's aber auch die Notsünden. Man sagt, ja meine Güte, man kann ja nicht immer alles richtig machen. Ja, da habe ich mal eine Notlüge getan, da konnte ich das nicht anders. Notlüge? Gibt's das? Man entkommt also einer heiklen Situation, indem man sündigt? Das soll gehen? Eigentlich vertagt man das Problem doch nur. Man kommt aus dieser einen heiklen Situation jetzt im Moment heraus. Aber das Sprichwort sagt ja, Lügen haben kurze Beine. Das heißt, du wirst eingeholt. Die Thematik holt dich wieder ein. In einem anderen Sprichwort heißt das finde ich sehr, sehr gut. Da heißt es, mit Lügen kommst du um die ganze Welt, aber nicht wieder zurück. Mit Lügen kommst du um die ganze Welt, aber nicht mehr wieder zurück. Du hinterlässt verbrannte Erde. Da, wo man dich kennt, da weiß man schon, mit dir dann umzugehen oder weiß man deine Aussagen zu relativieren oder zu verstehen. Es gibt nicht nur Notsünden, es gibt auch Naschsünden. Aller Udo Jürgens, der in den 70er Jahren einen Hit nach dem anderen platzierte und in dem einen heißt es, mög der Herrgott den Weg in den Himmel dir bahnen, aber bitte mit Sahne. Darauf kommt es an. Es gibt Naschsünden, ja. Und da gibt's eine Eiscreme-Marke Magnum, die wir alle sehr gerne wahrscheinlich sogar essen. Die schmeckt ja auch eigentlich so ganz gut. Die haben eine Kollektion rausgebracht. Eine Sünde, eine Marke, also ein Farbgeschmack, Geschmacksmuster, eine Eissorte für jede Todsünde. Nun, wir persönlich als Freikirchen sagen, jede Sünde führt zum Tod. Aber bei der katholischen Kirche gibt es dann ganz bestimmte Todsünden, die noch mal ganz besondere Schwere darstellen sollen. Und für jede Sünde gibt es dann halt eine Todsünde. Alles zusammengesagt muss ich jetzt an der Stelle sagen, okay, dann kann es ja so schlimm mit der Sünde nicht sein. Da kann es ja so schlimm nicht sein. Schmeckt gut, fühlt sich eigentlich gut an. Wo ist das Problem? Da fällt mir ein, das ist ein Déjà-vu-Erlebnis. Das gab's schon mal. Auf den ersten Seiten der Bibel, da steht nämlich etwas von der Schlange, die dem ersten Paar des Menschen gesagt hat, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet des Todes sterben, mitnichten. Das wird nicht geschehen mit meinen Worten. Denn an dem Tag, wenn ihr davon essen werdet, werdet ihr sein wie Gott. Also so schlimm mit der Sünde ist das nicht. Das hat damals schon die Schlange gesagt. Und dann kam die erste Sünde in die Welt. Ein Déjà-vu-Erlebnis. Wie gehen wir mit der Sünde um? Also der Umgang mit der Sünde allgemein ist relativ ungeniert in unserer Zeit, weil Sünde ja überall ein Teil unserer Existenz ist. Jeder sündigt, das wissen wir. Komischerweise im profanen Bereich, da geht man sehr ungeniert damit um. Im religiösen Bereich, wo es eigentlich ein Thema sein sollte, wie wir mit Sünde umgehen und wie Gott über Sünde denkt, da wird das Thema Sünde totgeschwiegen. Wer spricht heute über Sünde? Du kannst predigen in evangelischen oder katholischen Kirchen, katholischen vielleicht sogar noch weniger, aber in der evangelischen Kirche kannst du predigen über was du willst, über Umweltschutz und Sonstiges, aber du darfst nicht über Sünde predigen, du darfst niemandem sagen, er sei ein Sünder, das ist eine Frechheit. Weil wo kommen wir dahin, dass man dem anderen so den Spiegel vorhält? Im religiösen Bereich ist es ein Tabuthema. Der Umgang mit Sünde ist Privatsache. Getreu dem Motto vom alten Fritz, dem Preußenkönig, der gesagt hat, ein jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das heißt, wenn du ein Problem mit einem anderen Menschen hast, dann musst du das mit ihm klären. Lass Gott da aus dem Spiel. Und wenn du ein Problem hast mit Gott, der sowieso weit weg ist, ja, dann ist das deine Sache. Dann hat das nichts mit anderen Menschen zu tun. Also das ist eine Privatsache. Wie du mit deinen Sünden umgehst, wie du mit deinem Glauben umgehst, ist Privatsache. Aber die Frage ist ja, wir sind ja hier als Christen zusammen, die Frage ist ja, wie ist unser Umgang mit der Sünde als wiedergeborene Christen, die wir uns ja so nennen? Das Thema heute Morgen lautet, wir bleiben in Christus und ich traue mich das gar nicht zu sagen, fast nicht zu sagen. Wir bleiben in Christus, indem wir nicht sündigen. Ist das möglich? Geht das überhaupt? Ist es eine bloße Wunschvorstellung? Nun lasst uns mal sehen, was der Apostel Johannes uns sagen möchte. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, ich lese die ersten 12 Verse. Darum wird es heute Morgen gehen. Da heißt es, die ersten zwei Verse hatten wir schon mal betrachtet. Ich nehme sie im Zusammenhang nochmal mit. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der eine solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er, Christus also, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm, in Christus, ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt vom Anfang an. Dazu aber ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen. Denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar werden, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott. Wer nicht seinen Bruder lieb hat. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt, von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wenn wir jetzt genau zugehört haben oder mitgelesen haben, dann können wir ganz oberflächlich gesehen zu einer falschen Einschätzung im Umgang mit der Sünde kommen. Oberflächlich gesehen ist der Umgang der Sünde eigentlich ganz einfach, schwarz-weiß. Kinder Gottes, Vers 6 sagt es ganz deutlich, Kinder Gottes sündigen nicht. Punkt. Das ist so in dem Text überliefert. Ja, sie können noch nicht einmal sündigen, denn das neue Wesen lässt es nicht zu, Vers 9. Und wenn es dann doch einmal vorkommt, dann reinigen sie sich von der Sünde. Jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich, wie er rein ist. Übrigens, wir müssen uns reinigen, so steht es da. Da steht es in Vers 3, wir müssen uns reinigen. Er ist aber bereits rein. Jesus muss sich nicht reinigen, Jesus ist rein. Oberflächlich gesehen ist der Umgang also ganz einfach und doch so schwer, weil es so eine hohe Anforderung an uns stellt. Oberflächlich gesehen muss man hier auch sehen oder sagen, wer sich für die Sünde entscheidet, steht auf der falschen Seite. Das steht hier ganz eindeutig. Er hat nämlich Gott zum Gegner, denn Gott, Jesus, ist rein und ohne Sünde. Das sehen wir in Vers 3 und in Vers 5. Und das erste Kommen Jesu galt ja, die Sünde wegzunehmen. Das erste Kommen Jesu galt dem Problem unserer Sünde. Deshalb ist Jesus gekommen. Und dann logischerweise weitergedacht, wer deshalb trotzdem weiter in Sünde verharrt und weiter sündigt, der ist demnach Kind des Teufels, Vers 8 und Vers 10. Das sind wohlgemerkt nicht meine Worte, ich würde es so nie aussprechen, weil ich diese Spannung fast nicht ertragen kann. Aber so sagt das das Wort Gottes, oberflächlich gesehen ist das so zu verstehen. Und wenn das so ist, dass wir Kinder des Teufels sind, hätten wir Gott zu unserem Gegner. Denn es steht hier so, dass Jesus erschienen ist, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und damit wären wir auch gemeint. Nun, wo ist jetzt die Lösung des Problems, das wir haben? Wer den Apostel Johannes etwas näher kennengelernt hat, und das haben wir ja schon in 6 Vorträgen über den Johannesbrief, der weiß, dass Johannes Dinge sehr scharf formuliert, schwarz-weiß formuliert, damit es überaus deutlich wird, was er sagen möchte. Aber es ist ganz wichtig, wir müssen das, was er sagt, das ist keine Frage, ob das das Wort Gottes ist oder nicht, das ist Wort Gottes. Aber was er sagt, müssen wir im Kontext sehen. Dann erst macht das Sinn, was er sagt, wie er es überspitzt darstellt. Erstens ist es wichtig zu sehen, ein wiedergeborener Christ kann sündigen. Ich hoffe, jetzt fällt uns ein Stein vom Herzen. Er kann sündigen und er wird sündigen. Wir sündigen alle mannigfaltig. Wir fehlen alle mannigfaltig. Woher habe ich das? Nun, in Johannes 1, Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und jetzt kommt's. Und wenn jemand doch sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, einen Anwalt, einen Advokat beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Hier wird's überaus deutlich. Wir sollen nicht sündigen, das ist der Anspruch. Aber wird deutlich, dass wir sündigen werden. Und wenn das so ist, dann haben wir einen Mittler, dann haben wir einen Fürsprecher vor Gott. Also, ein wiedergeborener Christ kann und er wird sündigen. Das ist nicht die Frage, sonst wären wir ja nicht mehr hier in dieser Welt. Zweitens, es kommt auf die Herzenseinstellung an. Das meint der Apostel Johannes, wenn er das hier so scharf formuliert. Es kommt auf die Herzensanstellung an, es kommt auf die Zugehörigkeit an. Wem gehören wir an? Wer leitet uns? In Johannes 2, 1. Johannes 2, Vers 28 hatten wir auch letztes Mal, da heißt es, und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden, wenn er kommt. Und das ist die Lösung unseres Problems. Bleibt in ihm. Wenn ich heute Morgen etwas sagen möchte, dann ist das dieser Satz, bleibt in ihm. Das ist die Lösung unseres Sündenproblems. Was es dann auf sich hat als Folgen, kommen wir gleich noch. Das ist die Voraussetzung für Vers 6, wo es dann heißt oder heißen wird, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Ohne ihn sündigen wir. Wer in ihm bleibt, der muss nicht sündigen. Er wird fallen. Er wird immer wieder in Sünde fallen, aber er muss nicht, er ist nicht Knecht der Sünde. Er muss nicht automatisch sündigen. Es kommt also auf unsere Herzenseinstellung an, auf unsere Zugehörigkeit. Wir müssen uns nicht anstrengen. Manche meinen dann vielleicht jetzt, wenn ich darüber predige, dann müsste ich sagen, also wir müssten uns zusammenreißen. Wir müssten einfach das Gute in uns fördern und wir müssen darauf achten, dass wir nicht sündigen. Ehrlich gesagt, ist das nutzlos. Wir werden sowieso sündigen. Die einzige Lösung, die wir haben, ist das veränderte Wesen, unsere veränderte Herzenseinstellung. Hier heißt es nämlich, wenn es darum geht, in ihm bleiben, dann ist es ja keine Willensentscheidung, die wir einmal getroffen haben. Die Willensentscheidung treffen wir bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Aber hier geht es nicht um eine Willensentscheidung, um eine intellektuelle Entscheidung, sondern hier geht es um unser Herz, um ein verändertes Wesen. Schaut mal, wir hatten vor 2 Wochen hatten wir Tauffest hier bei uns in der Gemeinde. 10 Geschwister, die sich haben taufen lassen. Und bevor eine Taufe stattfindet, haben wir einen Zeugnisabend. Und wenn diese jungen Leute hier vorne stehen, vielleicht waren es einige von euch in den Reihen sitzend, dann sieht man schon, dass sie sehr aufgeregt sind. Ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Das ist so in der Natur der Sache, ist aber auch gar nicht schlimm. Aber warum stellen wir die Leute denn hier vorne hin? Um sie irgendwie bloßzustellen, um es ihnen schwierig zu machen, hier vorne vor den Menschen zu stehen und zu reden? Das ist doch überhaupt nicht unsere Absicht. Wenn sie hier vorne stehen, wollen wir ihr Zeugnis hören. Und in ihrem Zeugnis geht es gar nicht darum, wie alt sie sind, nicht nur darum, natürlich geht es auch darum, wie alt sie sind, welchen Familienstand sie haben und ob sie in der Heiligung auf Sprosse 17 bereits angekommen sind, im Heiligungsprozess. Darum geht es gar nicht. Es geht beim Zeugnis eigentlich nur darum, dass wir erfahren, ob es eine Wesensveränderung gegeben hat. Es geht darum, ob sie eine neue Kreatur geworden sind. Nach 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir wollen wissen, ob sie von Neuem geboren sind, wie es Jesus selber sagt in Johannes 3, Vers 3 und 5. Seid ihr aus Neuem geboren? Seid ihr geboren aus Wasser und Geist? Wasser, das reinigt, Geist, das Leben schenkt. Sind wir der Sünde abgestorben? Römer Kapitel 6, Vers 11. Da geht es hier um die Taufe. In Kapitel 6 geht es hier um die Taufe. Und wir wissen auch, dass die Symbolik der Taufe mit Christus gestorben begraben und auferstanden bedeutet. Und wir wollen wissen, bist du deinem alten Leben, deinem alten Ich, der Sünde gestorben? Wenn das so ist, dann wird die Sünde auch nicht herrschen können über euch, weil ihr doch der Sünde gestorben seid. So heißt es im Römerbrief Kapitel 16. Wer gestorben ist, so heißt es da in Römer 6, Vers 7, wer gestorben ist und natürlich neu geboren zu einem neuen Leben, der ist frei geworden von der Sünde. So heißt es dort. Römer 6, Vers 7. Es hat also eine Wesensveränderung stattgefunden. Und darum geht es uns beim Zeugnisabend vor der Taufe. Denn das veränderte Wesen führt dann ganz ohne Anstrengung. Und darum geht es mir heute. Das muss man verstehen. Mir geht es heute Morgen nicht darum, euch zu sagen, strengt euch gefälligst an, damit ihr nicht sündigt. Wie ich eben schon erwähnt habe, das ist unmöglich. Mir geht es heute darum, dass wir verstehen, dass wir ein verändertes Wesen von Gott mitbekommen haben. Bei der Geburt, bei der Wiedergeburt haben wir den Heiligen Geist in uns und deshalb müssen wir nicht einfach sündigen. Wir sind nicht mehr Knechte der Sünde, dazu verdammt zu sündigen, sondern wir können durch das veränderte Wesen auch eine veränderte Lebenseinstellung erfahren. In Römer 12, Vers 2 heißt es ja, und stellt euch nicht dieser Welt gleich oder werdet nicht gleichförmig der Welt, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Eine Wesensveränderung führt zu einer Sinnesveränderung. Und mit diesem inneren Antrieb, den wir haben, sind wir bevollmächtigt, wenn wir in Christus bleiben, dass wir nicht jeder Sünde nachgeben müssen. Dann werden wir in Sünde fallen, aber wir werden nicht verharren müssen in der Sünde. Und das ist das, was ganz wichtig ist. Die Erneuerung des Wesens wirkt sich dann dauerhaft aus, anhaltend, nicht nur einmal sporadisch bei der Entscheidung für Christus. Das heißt, der innere Antrieb hält ein Leben lang, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Ja, in jeder Situation ist der Antrieb, ich weiß, was ich tun sollte. Schaut mal, das ist ein ganz einfacher Vergleich. Wenn ich meine Frau liebe, dann muss ich mich nicht anstrengen, ihr das zu zeigen. Das kommt einfach von innen heraus. Warum? Weil ich eine Liebe für sie empfinde. Wenn ich das nicht tue, dann muss ich mich anstrengen, das zu tun. Aber das kommt als Automatismus, weil ich sie liebe, weil ich eine besondere Einstellung zu ihr habe. Und so ist es auch in der Nachfolge mit Christus. Wenn wir Christus nachfolgen, dann ist es sehr entscheidend, wie wir dann leben. Ich habe euch zwei Dinge mitgebracht. Zwei Handschuhe. Um das zu verdeutlichen, was ich meine. Es sind unterschiedliche Handschuhe. Das ist ein Handschuh, den zieht man normalerweise an oder den legt man an, wenn es draußen kalt ist, wenn man das Auto kratzen muss, damit man nicht kalte Finger bekommt oder wenn man eine Schneeballschlacht machen will, Kinder, das kennt ihr ja, ne? Dann zieht man sich so einen Handschuh an, weil sonst würde man das gar nicht aushalten. Die Finger würden ja verfrieren oder einfrieren. Das ist ein Handschuh, ja, den benutzt man, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus etwas tut, dann allerdings nicht unsteril, wie er jetzt ist, sondern dann holt man sich als Chirurg, holt man sich dann so einen Handschuh in sterile Ausführung, damit man den Patienten nicht ansteckt und er uns nicht ansteckt, den Operateur nicht ansteckt, streift man sich dann so einen Handschuh über. Mit diesem Handschuh allerdings oder auch mit dem anderen kann man noch etwas tun. Man kann zum Beispiel auch Spuren verwischen, weil man Fingerabdrücke dann nicht mehr finden kann. Einbrecher tun das sehr gerne. Sie ziehen sich Handschuhe an oder Verbrecher insgesamt. Sie ziehen sich Handschuhe an, um ihre Spuren zu verwischen. Nun, es könnte ein Chirurg sein, der einen Handschuh verwendet. Es könnte aber auch ein Einbrecher sein. Was wird der Handschuh denn jetzt machen? Was wird der Handschuh machen? Wird er sich fürs Gute entscheiden oder fürs Schlechte entscheiden? Nun, ich glaube, er wird das tun, womit er erfüllt ist. Das ist nicht mein Handschuh, da passe ich jetzt nicht rein, der ist der von Helen. Aber der Handschuh wartet darauf, dass er erfüllt wird. Und dann gibt es vom Handschuh eine Handlung. Dann führt er eine Handlung aus. Er wird aber das tun, was der will, der den Handschuh steuert und führt. Genauer gesagt, er wird das tun, womit er erfüllt ist oder wer ihn erfüllt, wer ihn bewegt. In Römer 6, Vers 13 heißt es, entweder wir sind Glieder der Ungerechtigkeit, der Sünde, oder wir geben Gott unsere Glieder hin als Waffen der Gerechtigkeit, also gegen die Sünde arbeitend. Okay, nun könnte man sagen, nun kann ja doch nichts mehr schiefgehen, denn wenn das zutrifft, dann ist es doch ganz einfach. Der Umgang mit der Sünde dürfte dann ja eigentlich kein Problem mehr sein, denn Christus in uns und alles ist gut. Ja und nein. Ein vierter Gedanke, den ich anfügen möchte, ist, wir leben in einem Spannungsfeld. Wir Christen leben in einem Spannungsfeld. So einfach ist das nicht. Paulus sagt in Römer 7, Vers 18 und 19, Römer 7, Vers 18 und 19, da sagt er, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir stehen. Das Spannungsfeld innerer und äußerer Mensch. Paulus sagt, Gemüt und Fleisch. Nach dem Gemüt möchte er eigentlich das tun, was Gott sagt. Nach dem Fleisch tut er das, was der Satan sagt. Und da gibt es das Spannungsfeld von dem Anspruch und der Wirklichkeit. Der Anspruch an uns ist, dass wir von Gott geleitet werden und damit sündlos sind. Die Wirklichkeit zeigt aber, dass wir immer wieder auf die Nase fallen und immer wieder sündigen. Dann gibt es das Spannungsfeld, so formuliert, schon jetzt und noch nicht. Wir sind jetzt schon Heilige. Wir sind jetzt schon der Sünde abgestorben. Durch Christi Errettung. Auf der anderen Seite sind wir noch nicht heilig. Wir sind Heilige, aber wir sind noch nicht heilig, sondern wir sind in einem Heiligungsprozess und der schreitet fort. Wir sind noch nicht fertig, denn wir fallen oft in Sünde. Die Vollendung steht noch aus. Und ich bin so dankbar, dass wir den Vers 2 hier auch gelesen haben, wo es heißt, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Liebe Geschwister, die Gemeinde Jesu hat etwas mit Beethovens 10. Symphonie zu tun. Wer jetzt genau zuhört und wer sich in Musik auskennt, der weiß, dass Beethoven eigentlich nur 9 Symphonien verfasst hat. An der 10. hatte er gearbeitet, der große Meister, aber er hat sie nicht fertig bekommen. Da existieren nur einzelne Skizzen und Konzepte und einige Profimusiker, einige wirklich hochkarätige Musiker haben sich dann vorgenommen, das Werk Beethovens weiterzuschreiben. Und es ist, ja, mehr oder weniger, ich kenne es nicht, das Ergebnis, aber es ist mehr oder weniger was Gutes dabei herausgekommen oder weniger Gutes, meisterlich oder nicht meisterlich. Aber anhand der Skizzen hat man etwas rekonstruiert. Ähnlich bei der Gemeinde. Die Gemeinde ist jetzt unvollkommen. Wir sind unvollkommen. Das große Finale steht noch aus. Aber wir wissen, wenn es geschehen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Dann wird die Gemeinde vollendet sein. In diesem Zeitpunkt, wenn Jesus seine Gemeinde abholen wird, wird die Gemeinde perfekt sein. Unvorstellbar, aber wahr. Denn wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So heißt es ja in unserem Vers. Was sollen wir denn jetzt nun tun? Wie können wir uns von der Sünde schützen? Wir bleiben in Christus, habe ich ja eben schon gesagt, indem wir nicht sündigen. Man müsste hinzufügen, nicht mutwillig sündigen, nicht in der Sünde verharren. Oder man könnte es sogar jetzt anders noch formulieren und sagen, wir bleiben in Christus, damit wir nicht sündigen. Denn das ist die Bedingung dafür, dass wir nicht sündigen müssen. In Christus bleiben. Und jetzt gibt es einige Dinge, die ich uns weitergeben möchte. Erstens, eine andauernde Reinigung von Sünde ist unumgänglich. Vers 3 sagt es, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, auf Christus hat, und also auf das Wiedersehen mit Christus bei der Wiederkunft, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Da wir ihm gleich sein werden, müssen wir einen Prozess durchlaufen, einen Prozess der Heiligung, wo wir immer wieder sagen, eigentlich möchte ich, aber ich tue es nicht, weil ich weiß, was Gott möchte und ich weiß, was Sünde ist. Sonst passen wir nachher nicht mit Christus zusammen. Er ist rein, so heißt es in Vers 3. Ein jeder reinigt sich, wie jener rein ist, wie Gott, wie Jesus, sein eingeborener Sohn, rein ist. Da müssen wir uns dann also selbst ebenfalls reinigen. Sonst passen wir nachher nicht zusammen. Und Christen sollten ja Christus nacheifern, denn sie tragen ja auch seinen Namen. Reinigen heißt immer fortwährend gegen die Sünde sich entscheiden. Es heißt, reinigen bedeutet, Sünde ernst zu nehmen. Ganz anders als die Karnevalisten, die sagen, eine Sünde ist keine Sünde. Und wir sind alles kleine Sünderlein. Nein, nein, wir sind große Sünder. Heißt, reinigen heißt Sünde ernst nehmen. Reinigen heißt, auch wenn Sünde geschehen ist, Buße tun. Wenn Gott sich nicht schämt, uns seine Kinder zu nennen, dann sollten wir uns reinigen, wie er auch rein ist. Von Alexander dem Großen wird erzählt, er hatte einen Offizier in seiner Armee, der auch sehr erfolgreich war. Und der hieß wie er selber auch, Alexander. Dieser Mann hatte aber ganz andere Motive, manchmal nicht so lautere Motive, wie der Alexander es sich vorgestellt hat. Er verhielt sich ganz anders, wie sich das Alexander gewünscht hätte. Den nahm er sich dann eines Tages zur Brust, den anderen Alexander. Und er als König, er sagte dann, entweder du veränderst dein Verhalten oder deinen Namen. So kannst du nicht Alexander heißen. Entweder du veränderst dein Verhalten oder deinen Namen. So kannst du nicht Alexander heißen. Ein großer Anspruch an uns, uns zu reinigen, wie er auch rein ist, damit wir seinem Namen entsprechend leben. Der zweite Gedanke, ein Verharren in Sünde, also ein Festhalten in Sünde, nicht einmal in Sünde fallen, sondern ein Verharren in Sünde, ist Widerstand gegen Gottes Gebote. Vers 4 sagt es sehr deutlich, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und hier sehen wir, wer Sünde tut, steht im Präsens. Übersetzt heißt das aus dem Griechischen an der Stelle Sünde Tuende. Oder in Vers 7, wer Recht tut, heißt es Gerechtigkeit Tuende. Also immer die Verlaufsform. Es ist also im Präsens geschrieben, das heißt nicht einmal passiert, nicht wer Sünde getan hat, wovon wir uns alle nicht freisprechen können, sondern wer an der Sünde festhält und Sünde weiterhin tut, Sünde Tuende. Ein Verharren in Sünde ist also Widerstand gegen Gottes Gebote. Warum? Weil es hier nämlich in Vers 4 heißt, der tut auch Unrecht. Unrecht, direkt aus dem Grundtext übersetzt, bedeutet eigentlich so viel wie Gesetzlosigkeit. Da wird das Wort, das griechische Wort Anomia verwendet, Nomos, Gesetz und A heißt also ohne Gesetz oder gegen Gesetz. Man richtet sich nicht nach dem, was Gott sagt. Und das ist die große Gefahr. Man widersetzt sich also den Geboten Gottes. Und zwar nicht nur dem mosaischen Gesetz, sondern eigentlich von Anfang an, wo es noch gar kein mosaisches Gesetz gab, widersetzt man sich der Schöpfungsordnung oder den ausdrücklichen Befehlen Gottes, wie Gott zu Adam und Eva gesprochen hat. Oder auch in uns, wie er zu uns redet, auch durch den Heiligen Geist. Wir müssen sehen, Ungehorsam ist Widerstand gegen Gottes Wort und das ist der Sündenfall schlechthin. Das war ja der Auslöser für den ersten Sündenfall, dass Adam und Eva sich nicht an Gottes Worte hielten. Übrigens, der Antichrist wird in 2. Thessalonicher 2, Kapitel 2, Vers 3, als Mensch der Gesetzlosigkeit, ein Mensch, der Anomia lebt, ohne Gesetz auskommt, sich nicht nach dem Gesetz Gottes richtet, beschrieben. Er wird beschrieben, der Antichrist wird als Mensch der Gesetzlichkeit oder der Bosheit, Luther sagt Bosheit, andere Übersetzungen sagen Gesetzlosigkeit, bezeichnet. Wir wissen also, dass der Antichrist ein Mensch der Gesetzlosigkeit ist. Und wenn wir Unrecht tun, gesetzlos leben, wie es direkt heißt, hier übersetzt, dann sind wir ein Mensch der Gesetzlosigkeit und damit sind wir gegen Gottes Gebote. Wer in Sünde verharrt, lebt im Widerstand gegen Gott selbst. Das ist sehr, sehr wichtig. Wer in Sünde verharrt, der lebt in einem fortwährenden Widerstand gegen Gott selbst. und wer fortwährend sündigt, der ist, so sagt es Vers 8, vom Teufel. Wir können es uns vorlesen. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Aber dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke zerstöre. Also, wer fortwährend sündigt, ist Gegner Gottes. Er steht auf der Seite des Verlierers, des gegen Christus. Er steht auf der Seite dessen, der hier als Vater der Sünde bezeichnet wird. Folglich, wenn wir auf der Seite des Teufels stehen, weil wir fortwährend an Sünde festhalten, hat das eine furchtbare Konsequenz. Denn hier heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir sollten schon ganz genau zuhören und ganz genau überlegen, auf welcher Seite wir stehen. Ich weiß noch, ich war noch ganz jung, ein kleiner Junge, dann sagte mir mein Bruder Willi, Albert, es kommt darauf an, dass du weißt, auf welcher Seite du stehst. Er ist ja 5 Jahre, 6 Jahre älter als ich. Und er sagte, damals hat er sich schon bekehrt gehabt und ich wollte eigentlich in der Jugendzeit meine eigene Wege gehen. Und dann sagte er, Albert, es ist ganz wichtig, dass du weißt, auf welcher Seite du stehst. Dass du nicht am Ende auf der falschen ankommst. Das habe ich mir gemerkt. Es ist wichtig zu wissen, auf welcher Seite wir stehen. Nach dem 11. September 2001 bildete sich eine Antiterror-Koalition gegen Al-Qaida und die Taliban in Afghanistan. Dort waren ja ihre Ausbildungslager. Und dann hat George W. Bush, damals Präsident der Vereinigten Staaten, eine Rede an die Nation gehalten. Und er hat in dieser Rede, ich habe sie mir nochmal ganz durchgelesen, er hat in dieser Rede nicht nur zu den Amerikanern gesprochen, sondern er hat auch zu den Terroristen gesprochen. Er hat zum afghanischen Volk auch gesprochen, das damals sozusagen ja in Geiselhaft genommen wurde von den Taliban und von den Al-Qaida-Terroristen, von den Terroristen also. Und er sagte zu ihnen Folgendes. Und übertragen gilt das auch für uns, wenn wir uns mit der Sünde einlassen und meinen, Sünde wäre nicht schlimm. Da heißt es, entweder sie werden uns die Terroristen aushändigen oder sie werden das gleiche Schicksal ereilen. Entweder sie stehen auf unserer Seite oder sie haben ein Problem. Genau das sagt Gottes Wort hier. Wer auf der Seite des Teufels steht, weil er an Sünde festhält, und meint, Sünde wäre nicht schlimm, was das Urproblem des Menschen überhaupt ist, die Sünde. Wer das meint, der steht auf der falschen Seite und er wird eine furchtbare Bestrafung erleiden. Eine klare Ansage war es vom amerikanischen Präsidenten und das Volk Afghanistans hätte unsägliches Leid erspart haben können. Nur sie wurden, sicherlich von den Terroristen in Geiselhaft genommen. Sie konnten eigentlich gar nichts dagegen tun. Aber wir schon. Es heißt, Gottes Sohn ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und später wird auch der Teufel selbst zerstört werden. Ich komme zu einem vierten Gedanken. Sünde ist ein Indikator dafür, welches Geistes Kinder wir sind. Vers 9 und 10, da heißt es, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Aber jetzt kommt es drauf an, jetzt muss man zuhören. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm, und deshalb füge ich hinzu, Klammer auf Klammer zu, und deshalb können sie nicht sündigen. Die Bedingung also dafür, dass man nicht sündigen muss, besteht darin, dass wir, dass Gottes Kinder in ihm bleiben. Und dann heißt es weiter, denn sie sind von Gott geboren. Wörtlich ausgedrückt heißt es hier, denn Gottes Same ist in ihnen. Oft sieht man ja lange Zeit eine Familie nicht. Und dann sieht man auf einmal einen Jungen da rumlaufen und denkt man, Mensch, der sieht aus wie der und der, den ich irgendwann mal vor 20 Jahren kannte. Und dann auf einmal kommt der Vater dazu und dann siehst du auf einmal die Ähnlichkeit zwischen dem Sohn und dem Vater. Du hast ihn schon vorher erkannt, obwohl du den noch nie gesehen hast, den Jungen. Aber du hast ihn erkannt, weil er so ähnlich ist, weil er so wesensähnlich ist vom Aussehen wie sein Vater. Und schaut mal, die Sünde ist ein Indikator dafür, ist ein anzeigendes Instrument also, wessen Geistes Kind wir sind, wo wir hingehören. Entweder wir sind Kinder Gottes oder Kinder des Teufels, so sagt es Johannes schwarz-weiß formuliert. Ausschließlichkeitsprinzip, dazwischen gibt es nichts. Entweder oder. Aus Gott geboren, der tut keine Sünde, denn er bleibt in Christus. Und er kann nicht sündigen, denn er hat ein verändertes Wesen. Es ist genetisch bedingt, könnte man formulieren. Denn er hat ein verändertes Wesen, das es ihm ermöglicht, gegen die Sünde anzukämpfen. Es gibt in der Chemie, gibt es hier einen Lackmustest. Das sind so Lackmusstreifen, man schneidet Lackmuspapier in Streifen und man hält sie in eine Flüssigkeit, Wasser zum Beispiel. Wasser ist neutral, ist weder basisch noch säurisch, also noch keine Säure und keine Base. Und wenn man den Lackmusstreifen hineinhält, dann passiert nichts. Dann bleibt das unverändert, das Papier. Aber wenn der pH-Wert unter 7 wenn der pH-Wert unter 4,5 fällt, also basisch wird, dann färbt sich der Streifen rot. Und wenn er über 8,3 steigt, die Flüssigkeit, in die man diesen Streifen taucht, dann wird dieser Lackmusstreifen blau. Einmal rot, einmal blau. Und damit wird ganz deutlich angezeigt, ob es eine basisch ist, oder ob es eine Säure ist. Oder ob es neutral ist. Es ist ein Indikator. Und vereinfacht sagt Johannes hier nichts anderes, dass man Gottes Kinder und die Kinder des Teufels erkennen wird im Umgang mit der Sünde, wie ernst sie es mit dem Umgang der Sünde meinen. Unsere Taten verweisen auf unsere Zugehörigkeit, also auf unsere Wesensveränderung. Die Bibel sagt ja auch, an den Früchten wird man sie erkennen. Und ein letzter Gedanke, Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit sind die Folgen der Sünde. Und das ist das krasse Gegenteil, Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit, ist das krasse Gegenteil von den Wesensmerkmalen unseres Herrn. Hier heißt es in Vers 10 und 11, in Vers 10, und welche die Kinder des Teufels sind, nämlich diejenigen, wer nicht Recht tut, also nicht Gerechtigkeit übt, und der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Also wer nicht Gerechtigkeit praktiziert und wer nicht liebt. Und dann wird das Beispiel Kains erwähnt. Nun, Kain und Abel, zwei Brüder, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Abel war gerecht und er hatte keinen Hass gegenüber seinem Bruder Kain. Aber es wird hier so gesagt, denn seine Werke waren böse. Kain war ungerecht und dadurch entstand ein Hass und aus Liebe wurde Hass. Und das führte zum ersten Brudermord. Genau das sind die Eigenschaften Gottes, Gerechtigkeit und Liebe. Und damit möchte ich auch schließen. Wir brauchen uns nicht anzustrengen, sondern wir müssen einfach nur das, was wir als Wesensveränderung mitbekommen haben, die Eigenschaften Gottes, die er in uns hineingepflanzt hat, müssen wir einfach nur ausleben lassen oder ausleben können. Gottes Eigenschaften in unserem Herrn Jesus Christus sind ja folgende. Er ist auf der einen Seite gerecht. Gott, der Vater, ist durch und durch gerecht. Denn wäre er es nicht, würde er die Sünde einfach so laufen lassen. Aber er sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Und was tut er? Er bestraft die Sünde. Das spricht für seine Gerechtigkeit. Er lässt fünf nicht gerade sein. Seine Gerechtigkeit bestraft die Sünde. Punkt. Aber Gott ist nicht nur gerecht, sonst müsste er uns alle vertilgen, sondern er ist auch voller Liebe. Und das kann nur Gott. Gerecht durch und durch und auf der anderen Seite voller Liebe. Das kann nur Gott und das ist ja quasi die Quadratur eines Kreises. Aus Liebe zu dem Menschen, den er geschaffen hat, sendet Gott seinen Sohn Jesus Christus. Und er bezahlt für die Sünde. Er bezahlt für nicht für seine Sünde, sondern für unsere Sünde. Und wird ans Kreuz geschlagen. Also wer Recht tut, wer Gerechtigkeit liebt und wer Liebe übt, der entspricht der Natur Gottes. Und diese Natur haben wir erhalten, als wir uns bekehrt und wiedergeboren worden sind. Und jedes Gotteskind hat ein verändertes Wesen. Das ist keine Frage, ob es verändert ist. Ein jeder, der Kind Gottes ist und wo der Heilige Geist ihm das deutlich macht, ihm Zeugnis gibt, wie es auch im Römerbrief heißt, dass wir Gottes Kinder sind. Wer das weiß, der hat ein verändertes Wesen. Punkt. Das ist keine Frage, sondern das ist eine klare Auffassung. Wir sind verändert. Und deshalb, meine lieben Geschwister, lasst uns die Sünde meiden. Lasst uns in ihm bleiben, damit wir nicht sündigen müssen. Und lasst uns in ihm bleiben, indem wir nicht sündigen. Früher gab es eine Telefongesellschaft, die hatte einen Werbeslogan und der lautete Stay Connect. Bleib in Verbindung. Das war natürlich klar, bezogen auf ihr Geschäftsmodell. Aber ich möchte das übertragen auf uns weitergeben. Bleib in Verbindung. Bleib in ihm. Auf dass wir nicht sündigen. Bleib in ihm, damit wir nicht sündigen. Amen.